Ich lese den Text für die Predigt, der steht in der Apostelgeschichte 1, 12 bis 26. Es ist Gottes Wort. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur ein Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammen waren. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten. Es waren etwa 120 Personen zusammengekommen und sagte: Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten. Und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hakel Damach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort: Das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es: Sein Amt soll jemand anders übernehmen. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf: Josef mit dem Beinamen Barsabbas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeig uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde als 12. in den Kreis der Apostel aufgenommen.
Pause ist jetzt nicht geplant gerade. Steffen ist, weiß ich gerade nicht, wo er kurz hin ist. Von daher müssen wir einfach kurz warten. Bloß, dass ihr auch Bescheid wisst. Genau, müssen wir uns kurz gedulden.
Pause war geplant. Wenn ihr nach einer Minute schon so eine Panik bekommt, wie wollen wir heute über das Thema Warten nachdenken? Danke für dein Engagement. Der Soziologe Andreas Göttlich definiert Warten als Erleben von Zeit. Keine Ahnung, wie du die Zeit gerade erlebt hast. Ist gerade deutlich geworden. Andreas Göttlich sagt, Warten, kann man generell sagen, ist ein Phänomen oder eine Verhaltensform, die ganz selten wertneutral abläuft. Also Warten ist oftmals emotional aufgeladen. Und Hoffen und Fürchten beschreiben eben solche emotionalen Aufladungen des Wartens. Das hängt natürlich davon ab, wie wir das Erwartete bewerten. Wie Immanuel das jetzt bewertet hat, habt ihr gesehen. Ich habe es bewusst niemandem gesagt. Es macht einen Unterschied, ob wir am Bahnhof auf den Zug warten, indem wir unseren Lieblingsmenschen vermuten, oder in der Zahnarztpraxis auf die Wurzelbehandlung. Es macht einen Unterschied, ob wir auf ein Päckchen warten, mit dem wir uns einen lang ersehnten Wunsch erfüllt haben, oder auf einen Bus oder auf eine Diagnose. Seit letzter Woche beschäftigen wir uns mit diesem Thema, die bewegende Geschichte einer Bewegung. Und wir schauen uns Texte aus der Apostelgeschichte an, die das Wirken von Jesus, nachdem er die Erde verlassen hat, durch den Heiligen Geist in der Kirche und durch die Kirche in der Gesellschaft beschreibt. Und unser Bibeltext heute fängt mit einem Signalwort an. Daraufhin. Und vielleicht stellen sich manche die Frage, ja, woraufhin? Die Jünger von Jesus, seine Nachfolger, die ihm ihr Leben anvertraut hatten, kommen von ihrem letzten Treffen mit Jesus zurück. Dieses Treffen hat auf dem Ölberg stattgefunden, ungefähr 1 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und es war ein verwirrendes und ein aufwühlendes Treffen. Jesus ist dort vor ihren Augen von dieser Erde verschwunden, zu Gott, seinem Vater, wo er auch hergekommen war. Jesus ist nicht tot. Er ist nicht gestorben am Ende. Und vielleicht ist es ganz ähnlich, wie es uns geht, wenn wir sowas lesen und fragen, hä, wie kann das sein? Das macht keinen Sinn. Das habe ich noch nie gehört und noch nie erlebt. Genau, es ist eines der Dinge, die einzigartig sind im christlichen Glauben. Jesus lebt. Und so wie es uns geht, wenn wir diesen Text lesen, denkt nicht, es sei leichter gewesen für die Jünger, die dabei standen und haben den einfach verschwinden sehen. Aber dann erinnern sie sich an das, was Jesus gesagt hatte kurz vorher. Ich gehe, aber ich schicke euch den Tröster, den Stellvertreter, den Heiligen Geist. Und wenn der kommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt bis zu den entferntesten Gegenden der Erde. Darüber haben wir letzte Woche geredet. Und nachdem die Jünger sich wieder einigermaßen gesammelt hatten, sind sie zurückgegangen nach Jerusalem in einen ihnen vertrauten Ort. Es heißt dort, sie sind in das Obergeschoss gegangen, ein Raum, der schon länger für sie ein Treffpunkt war. Wahrscheinlich der Ort, an dem sie häufig mit Jesus gewesen sind. Dort haben sie mit ihm gegessen, dort haben sie mit ihm Abendmahl gefeiert. Wahrscheinlich war das der Ort, wo sie sich nach der Hinrichtung von Jesus aus Angst vor den leitenden Juden zurückgezogen und verbarrikadiert haben. Das war wahrscheinlich auch der Ort, wo Jesus ihnen erschienen ist nach seiner Auferstehung, um sie davon zu überzeugen, alles ist richtig, was hier passiert. macht euch keine Gedanken. Habt keine Angst. Gott hat alles im Griff. Auch wenn ihr nicht alles versteht. Und Lukas ist es wichtig, genau aufzuzählen, wer mit dabei ist. Die Apostel, alle außer Judas, der Jesus verraten hatte und sich danach umgebracht hat. Frauen, Freunde, Familie, teilweise namentlich genannt. Und Gott schenkt dieser Gruppe von 120 Menschen, etwas weniger als wir heute, eine Zeit des Wartens. Und wahrscheinlich haben manche gesagt, diese Pause war so jetzt nicht geplant. Aber sie war geplant. Und ich weiß nicht, was du eben gedacht hast. Hat er Durchfall? Was ist das wieder für eine blöde Idee? Wo ist er? Ist er entführt worden? Für mich hat sich dieses Warten total anders angefühlt. Ich hatte eine gewisse Art der Vorfreude. Das Gefühl beim Warten ist selten neutral. Es hängt davon ab, was wir erwarten und wie wir das Erwartete bewerten. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich werde gehen, ich muss gehen. Und die Jünger sagen, du bist das Beste, was uns je passiert ist, bitte geh nicht. Und Jesus sagt, wartet mal ab, es wird noch besser. Und sie sagen, hä? Und gehen zurück dann doch in die Stadt und warten. Wenn der von den Toten auferstandene Jesus etwas zu uns sagt, sollten wir es vielleicht beachten. Und sie tun es. Und sie gehen zurück und warten. Wisst ihr, ich glaube, das ist einer der Punkte, an dem es bei uns oft scheitert und an dem ich mich letzte Woche bei den Vorbereitungen ertappt und überführt gefühlt habe von diesem Text. Die Erwartungen. Die Entscheidung darüber, ob wir etwas tun oder nicht tun, fällt aufgrund unserer Bewertung. Also ein Beispiel. Ich gehe jetzt nach Hause, der Zug kommt wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Es macht einen Unterschied, ob ich auf einen Zug warte, der mich zum Flughafen und in den Urlaub bringt, oder ob ich auf einen Zug warte, der mich an die Arbeit zu einem doofen Kollegen und einem schwierigen Gespräch bringt. Hier treffe ich die Entscheidung, leichter nach Hause zu gehen und hoffe, der Zug kommt nicht, weil ich die Situation anders bewerte. Hier sage ich, oh nein. Die Bewertung hat Auswirkungen auf das Warten. Und je weniger wir von Gott erwarten, desto weniger Sinn macht es, auf ihn zu warten. Logisch gesehen. Je weniger wir von Gott erwarten, desto weniger Sinn macht es, in der Bibel zu lesen. Je weniger wir von Gott erwarten, desto weniger Sinn macht es, zu beten. Je weniger wir von Gott erwarten, desto weniger Sinn macht es, eine Kirche zu besuchen. Und wir drehen das mal um. Unsere Unlust, unsere Ablehnung, unsere Skepsis, unsere Vorsicht gegenüber Kirche, Beten, Bibel, Gottesdienst, Stille lassen Rückschlüsse zu auf das, was wir von Gott erwarten. Und das hat mich überführt. Politiker sind unehrlich, Folge, deswegen gehe ich nicht wählen. Gott existiert nicht, wieso sollte ich dann beten? Gott existiert doch, ist aber komisch, wieso sollte ich mit ihm was zu tun haben wollen? Was soll das schon bringen? Dann mache ich doch lieber was anderes. Und deshalb hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, was jetzt bald passiert, ist der Hammer. Was da auf euch zukommt, wird diese Welt verändern, nicht weniger. Es wird in Jerusalem starten und es wird sich von hier ausbreiten. Und noch 2019, Lukas hat es nicht aufgeschrieben, aber er sagt, noch 2019 werden Menschen in Potsdam, das ist am hintersten Ende der Welt, zusammensitzen, hierüber nachdenken und begeistert sein. Und vorher euer verfeindetes Volk, Samarien. Und damit das passiert, werdet ihr selbst verändert. Jesus schürt hier eine Erwartung, eine realistische Erwartung, damit die Jünger die Zeit des Wartens richtig bewerten und gestalten können. Und dann berichtet Lukas darüber, wie sie diese Zeit genutzt haben. Während sie warten, beten sie alle einmütig, anhaltend und gemeinsam. Obwohl sie nicht genau wissen, was passiert und was sie erwarten, haben sie Jesus und dem, was er gesagt hat, vertraut so gut wie möglich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das einer der Schlüssel ist, besonders für die Zeiten, in denen wir nicht so richtig gut einordnen können, was in unserem Leben gerade passiert. Die Bewertung dieser Zeiten ist ganz stark davon abhängig, ob und wie sehr wir Gott vertrauen und was wir ihm zutrauen am Ende dieser Zeiten. Das hat Auswirkungen auf diese Zeiten. Und in diesem konkreten Fall schenkt Jesus ihnen 10 Tage Zeit, um Zeit zu erleben. Und nicht nur eine Minute. 10 Tage Zeit, bevor er sein Versprechen erfüllt. Und diese Zeit des Wartens ist eine Vorbereitungszeit. Diese 120 Menschen, die sie nutzen für Gemeinschaft und für gemeinsames Gebet. 2 Dinge, die bei uns häufig als erstes aus unserem Terminkalender rauspurzeln. Gemeinschaft und Gebet. Weil wir dafür keine Zeit haben. Oder keine Erwartungen. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass wir manchmal so hart arbeiten und uns immer irgendwie beschäftigen und ablenken, weil wir Ruhe, Stille, Gebet, Gottesdienst, Kleingruppen, Warten, Gemeinschaft für zu uneffektiv halten, weil wir keine großen Erwartungen an Gott haben, der interessanterweise genau diese Dinge benutzen will, um uns zu verändern und uns vorzubereiten. Und wenn das so ist, dann bleibt uns ja als Alternative gar nichts anderes übrig, als alles Mögliche aus eigener Kraft zu machen, um unsere eigenen Ziele zu erreichen und unsere eigenen Erwartungen zu erfüllen. Und das macht müde. Und als Alternative dazu bietet Jesus seinen Nachfolgern Folgendes an: Wer an mich glaubt und mir vertraut, der bekommt Gottes Kraft, um Gottes Ziele zu erreichen, damit er die Ehre dafür bekommt. Und das macht frei und gelassen. Merkt ihr, wie ganz praktische Alltagsentscheidungen davon abhängen, wie wir das erwartete Ergebnis bewerten? Ich oder Gott? Meine Ziele oder seine Ziele? Erwarte ich mehr von dem, was ich aus eigener Kraft kann, obwohl ich mich kenne? Und erwarte ich vielleicht nicht genug von Gott, weil ich ihn nicht genug kenne? Geht es um meine Beliebtheit oder seine Ehre? Ich muss an die Entwicklung von Kindern denken. Je älter ein Kind wird, desto mehr verändert sich das Verständnis von Zeit und von Warten. Ein Säugling fängt von jetzt auf gleich an zu schreien, als hätte man ihn angeschaltet. Und sagt mal einem Säugling, der Hunger hat, Schatz, in 30 Minuten ist wieder Zeit zum Stillen. Der wird euch gar nicht hören. Bei Kleinkindern wird es etwas besser, aber auch noch nicht so richtig ideal. Auf dem Weg in Urlaub, wann sind wir da? Und dann ist es fast egal, ob wir sagen, gleich oder bald oder in 3 Stunden. Kurze Zeit später, sind wir jetzt da? Und je nachdem, ob oder wie lange du schon glaubst und Gott vertraust und was du von ihm erwartest und wie du das Erwartete bewertest, wird das ganz ähnlich klingen. Das ist die Säuglingsphase. Ich will aber, dass Gott mir jetzt, und wenn er das nicht, dann. Und dann gibt es die Kleinkindphase. Sind wir da? Ich vertraue dir ja, aber. Und dann geht es hoffentlich weiter. Ich will dir gerne mehr vertrauen und hoffentlich bis zu dem Punkt zu sagen, ich lasse alles los, was ich kann und vertraue dir komplett. Und das ist der Punkt, wo Jesus seine Jünger hinführen will. Und vieles von dem, was wir heute aus der Bibel über den Heiligen Geist und Gottes Geschichte mit dieser Welt wissen, das wussten die Jünger ja damals noch gar nicht. Sie hatten weniger Infos, aber große Erwartungen. Wir haben viele Infos und wenig Erwartungen. Sie jedenfalls nutzen diese Zeit, um gemeinsam, dauerhaft, einmütig zusammen zu beten. Ich kann mir vorstellen, wie sie Gott gebeten haben, dass er sein Versprechen einlöst und er den von ihm versprochenen Stellvertreter schickt, was auch immer ihre Vorstellung davon gewesen sein mag, wie das aussieht. Wir können heute aus der Bibel erfahren, wer der Heilige Geist ist, was er macht, auch wenn wir das Konzept von einem Gott als 3 Personen, die alle Gott sind, nicht verstehen. Aber das ist ja genau das, was Glauben bedeutet. Einem Gott zu vertrauen, der alles weiß und der alles kann, auch wenn er uns nicht alles verstehen lässt und auch wenn er uns nicht alle Begründungen dafür gibt, warum, was, wie läuft. Und wenn er uns nicht alles sagt, was wir gern wissen wollen. Was konnten die Jünger und was können wir vom Heiligen Geist erwarten? Ich habe ein paar Dinge zusammengestellt. Wir bekommen den Heiligen Geist sofort in dem Moment, wo wir anfangen, ehrlich und ernsthaft an Gott und seine Rettung durch Jesus Christus zu glauben. Der Heilige Geist hilft uns in schwierigen Situationen. Er hilft uns, die richtigen Worte zu finden und er hilft uns, richtige Entscheidungen zu treffen. Er wird beschrieben als Tröster, als Ratgeber, als Ermutiger, als Kraft. Er führt uns. Er gibt uns die Kraft, Zeugen zu sein und für Gott und seine Ziele loszugehen und zu leben. Er führt Menschen zu Gott und Menschen, die mit Gott unterwegs sind, führt er immer dichter zu Jesus. Das ist ein lebenslanger Prozess. Er hilft uns dabei, uns zu verändern, Dinge, Gewohnheiten, Verhalten, die uns wichtig waren, durch Dinge, Gewohnheiten, Verhalten zu ersetzen, die Gott wichtig sind. Er macht überhaupt erst Beziehungen zu Gott möglich, indem er von Sünde überführt, immer wieder. Auch das bleibt ein lebenslanger Prozess. Er gibt Leben und Freiheit, indem er uns die Wahrheit erkennen lässt. Von dieser Wahrheit heißt es, diese Wahrheit wird euch frei machen. Er macht uns zu Kindern Gottes, er gibt uns Hoffnung, Freude und Frieden. Er formt und prägt diese Art der Gemeinschaft, die Kirche. Wir alle haben etwas bekommen von ihm, um es weiterzugeben. Je mehr und je länger wir mit ihm leben, desto mehr wird sich das hoffentlich in unserem Charakter zeigen, an Frieden, an Freude, an Geduld, an Liebe, an Aufmerksamkeit, an Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Der Geist verändert uns und macht uns Gott ähnlicher. Paulus beschreibt das in seinem Brief an die Kirche in Ephesus und ich möchte euch gerne 2 Verse vorlesen. Er schreibt ihnen: Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Der Heilige Geist schenkt Glauben und macht uns zu Gottes Eigentum. Wir gehören dem Schöpfer und Retter dieser Welt. Wir werden bei ihm sein. Wenn das unsere Erwartung nicht anfeuert, dann weiß ich es auch nicht. Er weist auf Jesus hin, er versiegelt uns und legt uns als sein Eigentum fest. Und je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, desto weniger Platz ist in unserem Herzen für uns selbst. Desto weniger Platz ist in unserem Herzen für Stolz und Egoismus. Und desto weniger wird es um mich und meinen Jesus gehen, sondern desto mehr wird es um die Dinge gehen, die Gott wichtig sind. Um unseren Charakter, um andere Menschen, um Gerechtigkeit, um Frieden, um Freude. Und er ist es absolut wert, auf ihn zu warten, immer wieder. Und irgendwie scheint das Gebet mit anderen da eine wichtige Rolle bei zu spielen. Wir werden das in der Apostelgeschichte noch häufiger sehen, dass das gemeinsame Gebet eine zentrale Rolle gespielt hat. Und sofort fallen uns wieder Argumente ein. Ja, die hatten wahrscheinlich keine zwei kleinen Kinder. Oder die haben nicht so weit außerhalb gewohnt. Oder morgens ist halt nicht so meine Zeit. Oder ich bin eben nicht so der Beter. Vielleicht hatten die aber auch einfach andere Erwartungen. Und dafür nicht so viele Entschuldigungen. Und mich überführt das. Wenn wir als Kirche Teil einer Bewegung des Evangeliums werden wollen, sein wollen, bleiben wollen, dann wird das nicht ohne einmütiges, gemeinschaftliches und anhaltendes Gebet gehen. Und das passiert nicht von alleine, sondern das ist Arbeit. Und ich bin so froh, dass Gebetsgruppen entstehen und über die Stadt verteilt sind. Und wir hatten eben zu wenig Raum vorm Gottesdienst, um da gemeinsam zu beten. 1% der Potsdamer mit dem Evangelium zu erreichen, 2000 Menschen, das schaffen wir niemals aus eigener Kraft, sondern nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aber wenn er wirkt und wir uns gebrauchen lassen, ist der Prozentsatz komplett egal, weil es nicht um Zahlen geht, sondern um Menschen. Das Gebet verändert zuerst uns. Es ist keine Macht, die wir bekommen haben, sondern das Gebet macht uns weich. Und dann sind sie nicht sitzen geblieben und haben gebetet und gebetet und gebetet, sondern sie haben gebetet und haben sich senden lassen und sind gegangen. So funktioniert Gottes Reich. So funktioniert eine Bewegung. Ich habe von William Temple, dem ehemaligen Erzbischof von Canterbury, was gelesen, was ich sehr hilfreich fand. Ich zitiere: Es hat keinen Zweck, mir ein Drama von Shakespeare wie Hamlet vorzulegen und mir zu sagen, ich solle ein ebensolches Drama schreiben. Shakespeare konnte das, ich kann das nicht. Und es bringt auch nichts, mir ein Leben wie das von Jesus zu zeigen und mir zu sagen, ich solle genauso leben. Jesus konnte das, ich nicht. Aber wenn der Geist Shakespeares kommen und in mir wohnen könnte, wäre ich fähig, solch ein Theaterstück zu schreiben wie er. Und wenn der Geist von Jesus Christus kommen und in mir wohnen würde, könnte ich auch ein Leben führen wie er. Das ist das offene Geheimnis unseres Christenlebens. Es geht nicht darum, dass wir vergeblich versuchen, wie Jesus zu leben, sondern ihm durch die Macht des Heiligen Geistes erlauben zu kommen und uns von innen heraus zu verändern. Und wenn das passiert, dann können wir nicht hoch und nicht toll genug bewerten, wie das sein wird. Und dann lohnt es sich, darauf zu warten und dabei zu sein, zu beten, Predigten zu hören, Gemeinschaft zu erleben und uns für all das zu entscheiden, durch das Gott uns von innen heraus verändern will. Und wenn der Geist Gottes uns durch das Evangelium verändert, dann wird nichts und niemand diese Bewegung aufhalten können. Die läuft schon seit 2000 Jahren. Und wir werden sie nicht unterbrechen und auch sonst niemand. Und dann berichtet Lukas noch von einer anderen Sache und die wirkt so ein bisschen eingeklemmt hier zwischen der Erwartung auf den Heiligen Geist und Pfingsten, dem Kommen des Heiligen Geistes, wo Jesus dieses Versprechen erfüllt. Nochmal kurz die Erinnerung an die Literaturgattung der Apostelgeschichte. Das ist nicht unwichtig an dieser Stelle. Es handelt sich hier um Erzähltexte. Die Apostelgeschichte baut die Brücke zwischen den Evangelien und den neutestamentlichen Briefen durch Erzähltexte. Sie baut die Brücke zwischen Lehrstücken aus dem Neuen Testament, Evangelien und Briefe, Lehre mit Erzählung und ist Erzählung, in die auch Lehre eingewoben ist. Das heißt, Erzähltexte beschreiben, wie es gewesen ist, geben aber nicht vor, dass es immer so sein muss. Das ist ganz wichtig beim Lesen der Apostelgeschichte. Folgende Situation: Jesus hatte 12 Jünger, Apostel, die hat er selbst ausgewählt und sie sind die neutestamentliche Entsprechung zu den alttestamentlichen 12 Stämmen Israels. Einer dieser Apostel, Judas, hatte eine besondere Rolle. Er hat Jesus und seine Feinde verraten. Hat dafür 30 Silberstücke gekriegt und hat, als er die 30 Silberstücke hatte, gemerkt, das macht mich auch nicht glücklich. Und irgendwann in diesem Prozess dieser 10 Tage Warten und Beten, dieser Vorbereitung, steht Petrus auf und sagt zu den 120 versammelten Menschen, das mit Judas musste so kommen, wie es gekommen ist. Ich glaube, Judas hätte sich anders entscheiden können, aber Gott wusste, dass sich Judas so entscheiden würde, wie er sich entschieden hat, nämlich dafür, Jesus zu verraten. Und Gott in seiner Größe und Souveränität baut sogar Sünder und schreckliches Fehlverhalten ein, um seinen Rettungsplan für diese Welt umzusetzen. Das ist Gott. Wieso haben wir so wenig Erwartung? Das ist das pure Evangelium. Selbst bei Judas. Und dann beschreibt Lukas, geleitet vom Heiligen Geist, wie Petrus aufsteht, geleitet vom Heiligen Geist, über David spricht, der 1000 Jahre vorher, geleitet vom Heiligen Geist, Psalmen geschrieben hat. Und wenn man den Heiligen Geist nicht hat, ist es schwer, diese Psalmen zu lesen und zu denken, dass es darin um Judas geht. Der Heilige Geist, der schon immer existiert hat, hilft uns, in der ganzen Bibel das Evangelium, also Gottes Rettungsplan, zu entdecken. Er hat also nicht erst nächste Woche an Pfingsten angefangen zu existieren, sondern er war schon immer da, aber an Pfingsten hat er eine neue Rolle in der Heilsgeschichte bekommen. Und dann beschreibt Petrus, was mit Judas passiert ist, das können wir uns jetzt nicht alles im Detail anschauen. Jedenfalls sagt er, lasst uns seinen Platz mit jemandem auffüllen, der die ganze Zeit Augenzeuge des Lebens von Jesus war. Das war ein Kennzeichen und eine Voraussetzung dafür, Apostel im biblischen Sinne zu sein. Und die 120 Menschen schauen sich um, finden 2 geeignete Kandidaten, Josef Barsabas Justus und Matthias. Und was machen sie? Wieder beten sie um Klarheit, um Weisheit, um Gottes Leitung und legen dann die Entscheidung wieder in Gottes Hand und werfen eine Münze. Jesus, der die 12 Jünger vorher ausgesucht hat, soll jetzt auch wieder das Recht haben, den 12. Platz aufzufüllen. Deswegen ist die Entscheidung hier bei Gott. Und das ist so ein Moment, wo man sich fragen könnte, sollen wir jetzt auch alle Entscheidungen so treffen? Sollen wir losen? Sollen wir Münze werfen? Und ich würde sagen, nein. Deswegen ist das so wichtig mit diesem Erzähltext. Es ist ein Bericht davon, wie es damals gemacht wurde. Und unseres Wissens nach ist es die letzte Entscheidung, der Höhepunkt, die per Losentscheid getroffen wurde, wie es im Alten Testament üblich war. Warum ist es nicht mehr nötig? Na, weil jetzt die Leitung des Heiligen Geistes möglich ist. Die direkte Verbindung zu Gott, die unmittelbare Beziehung zu Gott, und es ist nicht mehr nötig, eine Münze zu werfen. Weil Gott selbst so viel Interesse daran hat, uns zu leiten durch seinen Heiligen Geist, dass wir einige der anderen Hilfsmittel einfach nicht mehr brauchen. Sie waren eine vorübergehende Lösung, bis Gott sein umfassendes Versprechen erfüllt hatte. Und so führt der Heilige Geist genauso weiter, wie er schon immer gewirkt hat. Durch Gottes Wort und die Bibel. Wir brauchen die Bibel, um unsere Gedanken zu überprüfen. Sind es Gottes Gedanken? Dann widersprechen sie nämlich der Bibel in keinster Weise. Oder sind es unsere eigenen Gedanken und Wünsche? Und wir hätten gerne, dass es Gottes Reden ist. Der zweite Weg, wie Gott arbeitet, ist durch unseren Menschenverstand, den er uns gegeben hat. Denkt nach. Unterhaltet euch. Fragt Leute um Rat. Und das dritte ist durch Gebet. Alleine, aber ganz besonders eben auch Gebet in Gemeinschaft. Und auf noch manche andere Art, wir werden in den Texten dazu kommen, das steckt jetzt hier nicht drin, redet Gott und leitet Gott durch seinen Heiligen Geist unser Leben. Und damit war in dieser Situation hier alles vorbereitet für Pfingsten. Und der Stellvertreter, der Heilige Geist, konnte kommen. Und er ist seit damals nicht wieder verschwunden. Und damit ist bei uns alles vorbereitet für eine persönliche Veränderung, für persönliches Wachstum und für eine Bewegung des Evangeliums. Um viele Früchte wachsen zu sehen und ernten zu können, brauchen wir tiefe Wurzeln in Gottes Wort und das Vertrauen, Gott macht keine Fehler. Er hält alle seine Versprechen, egal wie lange es dauert. Und ich wünsche mir, dass wir diese Erwartung der Begegnung mit Gott durch den Heiligen Geist so positiv bewerten, dass es Auswirkungen hat auf unser Leben und diese Zeit und Schwierigkeiten und Alltag. Dass es uns in Bewegung setzt und dadurch in Potsdam und in Deutschland und in Europa eine Bewegung des Evangeliums entsteht. Und dazu möchte ich mich gebrauchen lassen und dazu wollen wir uns als Kirche gebrauchen lassen. Und dazu ist Gott in der Lage, mit seiner Kraft. Fröhliches gemeinsames Abenteuer. Amen.